SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Den Abenteuerroman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson kennen fast alle. Der Saarländer Heinz Günnewig hat eine Biografie über den Autor des bekannten Abenteuerromans geschrieben. Dafür hat er fast 13 Jahre lang recherchiert und unzählige Male die schottische Heimat Stevensons besucht. Heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir wollen uns darüber unterhalten, ja, was für ihn die Faszination ausmacht an dem Abenteuerroman Die Schatzinsel und was ihn bis heute an dem Autor begeistert. Hallo Herr Günnewig, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo.
Wie kommen Sie als Saarländer dazu, eine Biografie über Robert Louis Stevenson zu schreiben? Gibt es noch keine Biografie über den Autor der Schatzinsel?
Es gibt eine deutschsprachige Monographie, 170 Seiten, von Reinbold. Die gibt es schon seit vielen Jahren und als ich die mal gesehen habe, habe ich mir gesagt, es müsste eigentlich etwas mehr dazu herauszufinden sein. Und meine Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität Luxemburg hat mir die Gelegenheit gegeben, anzufangen zu recherchieren, nach Schottland zu fahren und die Orte aufzusuchen, wo Stevenson gelebt hat, wo er zur Uni gegangen ist und was er so getrieben hat in den dunklen Spelunken von Edinburgh.
Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber, was er für ein Typ war und vor allen Dingen auch über Ihre Recherchen, die ja wirklich so lange gedauert haben und auch spannend sind, diese Spurensuche, auf die Sie sich begeben haben. Die Schatzinsel, ich habe gesagt, kennt fast jedes Kind. Wann haben Sie den Abenteuerroman zum ersten Mal gelesen?
In meinen Jugendjahren.
Wie fanden Sie ihn damals? Hat er Sie gleich in Ihren Bann gezogen, diese Piratengeschichte?
Es war genauso wie mit den Romanen von Fenimore Cooper, Wildtöter, Die Prärie, Die Ansiedler, Chingachgook. Solche Sachen habe ich in der Jugendzeit gelesen.
Warum ist das Buch bis heute lesenswert und warum gibt es es immer noch? Es ist, habe ich gesehen, auch ganz häufig verfilmt worden. Ich glaube, über 20 Mal inzwischen verfilmt worden.
Und die ganz Großen haben in der Schatzinsel auf jeden Fall den Long John Silver spielen wollen. Anthony Quinn, Orson Welles, Charlton Heston, Ivor Dean. Das waren die Großen in den letzten 30, 40 Jahren. Die wollten unbedingt die Hauptrolle spielen.
Und warum, sagen Sie, ist das Buch auch heute noch spannend und lesenswert?
Man sagt, es ist der Piratenroman, den sich alle wünschen. Es gibt einen Bösewicht, einen Teufel und es gibt einen 12-jährigen Jungen, der letztendlich der Held ist und der alle Piraten letztendlich besiegt und zu sich selbst findet.
Bisher sind zwei Bände Ihrer Biografie über Stevenson erschienen. Im ersten Band geht es um die ersten 30 Jahre seines Lebens, im zweiten um die 7 fruchtbarsten, aber auch furchtbarsten Jahre, wie Sie sagen. Sie haben sich dafür intensiv mit dem Autor auseinandergesetzt, sind dafür mehrmals nach Schottland gereist. Wo haben Sie sich dort überall auf die Spurensuche gemacht?
Also ich habe erst Kontakt zur Napier-Universität gesucht. Das sind die absoluten Stevenson-Spezialisten. Die haben mich in ein Zimmer gebracht, wo sämtliche Bücher über und von Stevenson stehen in Edinburgh und haben mich informiert. Und dann habe ich mitbekommen, dass Stevenson in der Heriot Row gewohnt hat. Und dann gefragt, ob man da reingehen könnte. Und über Beziehungen ist es dann gelungen, in das Haus hineinzukommen. Und da konnte ich mir gut vorstellen, wer in dem Haus gelebt hat und wie die gelebt haben und wie er von seinen nächtlichen Touren dann nach Hause gekommen ist, über die Treppe geschlichen ist, am Zimmer seines Kindermädchens oder seiner Kinderpflegerin oder seiner Amme. Das weiß man ja nicht so genau. Letztendlich war es eine Kinderpflegerin. Rauf in den zweiten Stock und dann in sein Zimmer, von wo er in die Gärten in der Princess Street schauen konnte.
Was ist das für ein Haus gewesen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ein Reihenhaus aus grauem Stein. Und auf dem Dach war ein großes Wasserfass. Da wurde das Wasser von den Pentlands wurde gesammelt und die Stevensons hatten schon im 19. Jahrhundert eine Wasserspülung in der Toilette. Die konnte ich mir angucken.
Also was Besonderes. Er kam aus einer sehr reichen Familie. Seine Familie hat Leuchttürme entlang der ganzen schottischen Küste gebaut. Ja. Und er sollte eigentlich auch Leuchtturmbauer werden, ist dann aber mit viel Kampf mit seinem Vater Schriftsteller geworden. Was war das für eine Familie, in der er da groß geworden ist? Beziehungsweise wie ist er da auch groß geworden?
Es gibt die Dynastie der Leuchtturmbauer von Stevenson. Der Großvater war der wichtige Leuchtturmbauer. Der hat den berühmten Bell Rock vor der Küste gebaut. Und dann hatte dieser drei Söhne. Und der dritte Sohn, Thomas, war der Vater von Robert Louis Stevenson. Die haben 90 Leuchttürme rund um Schottland gebaut und waren sehr, sehr reich. Die konnten sich erlauben, also der Thomas und seine Frau Margaret konnten sich erlauben, Bedienstete zu haben. Drei Stubenmädchen, eine Köchin und eine Kinderpflegerin. Das heißt, eine dreiköpfige Familie, die Mutter, der Vater und der schmächtige Robert Louis Stevenson und dann noch fünf Bedienstete in einem Haus.
Also ein sehr privilegiertes Leben.
Sehr privilegiert und die hatten sehr, sehr viel Geld.
Wie war das für Sie aber, als Sie dann ja auch in dem Haus waren, wo er groß geworden ist, für Sie, der sich so intensiv mit dem Autor und dieser Person auch beschäftigt hat?
Ich habe mir das Treppenhaus angeguckt. Die großen Fenster, die ganz oben waren, wenn er des Nachts heimgekommen ist, der war oft unterwegs.
Als Jugendlicher dann?
Als Jugendlicher, als 14-, 15-Jähriger, war ein loser Fisch. Aber der Vater hat ihn knapp gehalten. Ich bin die Treppe hochgelaufen und bin auch in sein Zimmer gegangen und habe mir erzählen lassen von dem Besitzer, und wusste das auch aus den anderen Biografien. Er wurde in seiner Jugend ziemlich hart angepackt, um nicht zu sagen, er wurde oft geprügelt. Der Vater war ein Quadratschädel und er merkte, dass der Sohn nicht so war, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Und er wollte ihn auf jeden Fall in die Richtung Leuchtturmbauer, Ingenieur sollte er werden. Und darauf war auch das Studium ausgelegt. Das Studium hat er sehr lässig genommen. Er hat auch ein bisschen Ingenieurwissenschaft studiert und hat dem Vater immer wieder gesagt, ich möchte das nicht. Es gab große Konflikte und am Schluss hat der Vater gesagt, wenn du nicht Ingenieur wirst, wirst du Jurist.
Sie haben uns schon erzählt, er sollte eigentlich auch wie seine Vorfahren Leuchtturmingenieur werden. Das wollte er aber nicht. Dann hat er sich mit dem Vater auf Jura geeinigt. Aber das war, obwohl er eine Zeit lang als Jurist gearbeitet hat, auch nicht das Richtige für ihn. Wie ist er dann eben Schriftsteller geworden?
Er hat nur ganz kurz Advokat gespielt. Über längere Zeit ist er nach Frankreich gefahren zu seinem Cousin und in eine Künstlerkolonie. Die hat er kennengelernt durch eine Kanutour, die er durch Frankreich gemacht hat. Und am Ende dieser Kanutour kam er nach Fontainebleau, wo diese Künstler getagt haben. Und da sieht er am Abend durchs Fenster eine Frau sitzen, die ihn sofort fasziniert hat. Und diese Frau, Fanny van de Grift, von Geburt an genannt, war eine verheiratete Frau, Fanny Osborne. Die hatte sich von ihrem Mann, von dem sie drei Kinder hatte, getrennt in Kalifornien. Da hat sie lange Zeit mit diesem ersten Mann in Texas in Silberminen gelebt. Und ist ausgebüxt mit ihren drei Kindern und nach Paris.
Und da hat er sie dann eben in Frankreich getroffen. Die beiden verlieben sich, heiraten, was ungewöhnlich war, weil sie 11 Jahre älter war als er. Das zeigt ein Stück weit, dass ja er ein besonderer Mensch auch war, der nicht nur besondere Bücher und Abenteuerromane geschrieben hat, sondern offenbar auch ein Abenteurer selbst war. Inwiefern?
Er hat sich in sie verliebt und hat, nachdem sie wieder zurückgereist war zu ihrem Schürzenjäger, ist er wochenlang mit einer kleinen Eselin durch die Cevennen gezogen. Und nachdem er seine Trauer auf diese Art und Weise, sage ich mal, ein bisschen bearbeitet hat, kam er zurück nach Schottland. Die Eltern wollten mit ihm wieder mal in ein Spa-Hotel und wieder mal sich erholen. Und er hat sich mit ihnen treffen wollen auf der Waterloo Station, aber er ist nicht gekommen und hat sich in Liverpool eingeschifft und ist 8 Tage über den Atlantik nach Kalifornien, nach Monterey in der Gegend von San Francisco und ist zu Fanny.
Also zu seiner Geliebten.
Ja, es war seine Geliebte. Fanny war aber noch nicht geschieden. Und er ist todkrank angekommen und die haben sich gegenübergestanden und keiner wusste, was zu sagen ist. Und dann ist er mit dem Pferd in die nahen Berge, ist ohnmächtig geworden und ist von 2 Bärenjägern aufgegriffen worden und die haben ihn gepflegt. Das hat Fanny, die war ja nur 10 Kilometer weit weg in Monterey, irgendwo mitbekommen. Und dann hat sie gesagt, es muss etwas geschehen. Und dann hat sie sich um ihn gekümmert. Und in dieser Zeit liefen ganz viele Briefe von Schottland nach Monterey und zurück. Die Freunde haben sich ins Zeug gelegt, um die Sache wieder in die Reihe zu bekommen. Aber er hat gesagt, ohne Fanny komme ich nicht zurück.
Stevenson war eben nicht nur ein Autor von Abenteuerromanen wie Die Schatzinsel, sondern ein Stück weit auch selbst ein Abenteurer. Als er dann seine Frau kennengelernt hatte und auch geheiratet hatte mit ihr an der Seite, ja, hat er sich dann auch getraut, eben Schriftsteller zu werden und sich gegenüber dem Vater durchzusetzen. 1881 ist Die Schatzinsel dann erschienen, sein Abenteuerroman, der bis heute bekannt ist und den viele kennen. War das damals gleich ein Erfolg gewesen?
Ein Riesenerfolg. Er ist ja zurückgekommen mit Fanny und dann ist er nach Braemar, wo die schottischen Highland Games gespielt werden. Und da war er in einem Cottage und dann war die Familie wieder mal vorhanden und zusammen. Und Fanny war an seiner Seite und da hat er an einem Abend sich hingesetzt, hat eine Karte studiert und hat angefangen, die Schatzinsel in Braemar zu schreiben. Der 12-jährige Stiefsohn war auch dabei. Aber der Vater hat auch dabei gesessen und hat mitgemischt. Es dauerte nicht lange. Da ist Stevenson wieder krank geworden. Ist ja interessant. Immer wenn der Vater aufgetaucht ist, ist er kurze Zeit drauf krank geworden. Und dann musste er 2 Jahre hintereinander, jeweils ein halbes Jahr nach Davos. Und in Davos hat er die Schatzinsel zu Ende geschrieben. Und deswegen ist die Schatzinsel als Buch 83 herausgekommen und war ein riesengroßer Erfolg.
Also 83, nicht ja, 81.
83, also 81 hat er angefangen. Und 83 ist sie rausgekommen.
Hat dieser Erfolg was verändert in der Beziehung zum Vater und der Familie?
Ein wenig. Der Vater hat ja auch auf das Geld geachtet. Er musste ja die Kuren bezahlen für ihn. Er war ja tuberkulosekrank. Als er von Davos zurückgekommen ist, war er kurz in Edinburgh mit den Eltern wieder zusammen. Dann ist er krank geworden. Dann wurde er nach Hyères geschickt, ans Mittelmeer. Und dort hat er Kindergedichte geschrieben. Ist ja interessant, dass er weit ab von seinen Eltern sich auf seine Kindheit besonnen hat und dann Kindergedichte geschrieben hat.
Eben nicht nur die Schatzinsel, die er geschrieben hat. Gedichte hat er geschrieben, Gebete, vor allen Dingen auch viele Briefe, bis zu 4000 Briefe. Sie haben 2500 davon von ihm gelesen. Was haben Sie da drin auch Neues über ihn erfahren?
Er war ein Zerrissener und ein Mitteilsamer und ein Wohlgesonnener. Er war von vielen Kollegen sehr gelitten und viele Kollegen haben mit ihm Korrespondenz gehabt. Zum Beispiel der berühmte Henry James war der Beste sozusagen, der mit ihm in Korrespondenz war und die beiden sich sehr viel geschrieben haben. Aber seine Briefe waren auch manchmal chaotisch, wo er Nichtiges oder Banales mitgeteilt hat. Das waren alles Versuche, Kontakt zu Schottland zu bewahren. Er war ein Schotte durch und durch. Und das war auch in Hier so.
Er ist dann aber schon mit 44 Jahren gestorben auf Samoa. Wie ist er nach Samoa gekommen?
Er ist von Hier zurück nach Bournemouth und da hat er Jekyll and Hyde geschrieben. Dann ist der Vater gestorben, 1807, und dann ist blitzschnell innerhalb von 4-5 Wochen war er auf dem Schiff mit Fanny und dem Stiefsohn und ist dann nach Kanada gefahren, nochmal in ein Sanatorium. Und dort war er auch ein halbes Jahr. Und dann hat Fanny ein Schiff geordert. Und dann haben sie die Südsee bereist.
Wie kam sie auf die Idee? Einfach Lust einfach auf so. Sonne gehabt?
Einfach so.
Und da sind sie dann aber eben bis zu seinem Tod geblieben. Wie müssen wir uns das Leben da vorstellen
zu der Zeit? Da waren sie die letzten ab 1887. Dann war die Tour schon ab 88 geplant. Dann sind sie in drei großen Reisen über die polynesischen Inseln gefahren mit drei verschiedenen Schiffen. Und beim ersten Mal ist er auf Samoa gelandet und hat ein großes Stück, ich glaube 300 Acre Land gekauft. Aber dann ist er wieder weggefahren über die Inseln und ist zurückgekommen. Und dann haben sie dort erstmal in einer Biergartenhütte gewohnt. Und anschließend haben sie ein riesengroßes Farmhaus gebaut. Ein zweiflügeliges Farmhaus. Und in dieser Zeit, wo er über das Meer gefahren ist, hat er permanent geschrieben.
Sie haben nicht nur eine Biografie über Stevenson geschrieben, sondern auch die erste deutsche Biografie über Peter Pan-Erfinder Barry. Ebenfalls ein Schotte, auch dafür haben Sie viel recherchiert und haben unter anderem den Drehbuchautor der bekannten Filme Das Parfum oder Der Name der Rose getroffen. Warum?
Andrew Birkin war derjenige, der die erste wichtige Biografie über James Matthew Barry geschrieben hat, mit dem Titel The Lost Boys. Und als ich diese Biografie in den Händen hielt und die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, den musst du unbedingt aufsuchen. Mhm. Der lebt in Wales. Ich bin hingefahren und habe ein verwunschenes Farmhaus gesehen. Und Andrew Birkin, 78 Jahre mittlerweile alt, ist ein sehr hilfreicher Mann, der mich aufgeklärt hat, der mir sehr viele Fotos gezeigt hat aus dieser Zeit und auch gesagt hat, wie man das auch angehen soll. Und auf seine Hinweise habe ich entsprechend reagiert.
Also nicht nur ein spannender Regisseur und Autor und eben Drehbuchautor. Er hat auch noch eine bekannte Schwester. Seine Schwester ist die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin.
Ja. Jane Birkin ist vielen von uns bekannt. Die hat ja mit Serge Gainsborough ein Liebeslied gestöhnt und die beiden haben auch eine super berühmte Tochter, die Charlotte Gainsborough.
Auch Schauspielerin.
Auch Schauspielerin und die ist sehr berühmt. Wenn ich an Andrew Birkin denke, bin ich noch immer stolz auf das, was er auf der ersten Seite meiner Biografie über James Barry geschrieben hat. Dass er sich wundert, dass ein Deutscher sich für die Schotten interessiert. Und das kam daher, ich hatte ein Seminar und alle Studierenden haben mir überlegt, welche Kinderfiguren wir aus der Literatur kennen. Und da fiel der Name Peter Pan. Und dann hat niemand etwas gewusst und ich auch nicht. Und dann ist ein Studierender gekommen und hat mir die ersten zwei Blätter aus seiner Recherche über James Matthew Barry gegeben. Und da wurde es für mich interessant.
Also den Erfinder von Peter Pan. Für Sie war doch auch spannend, haben Sie mir verraten, als Sie eben bei Birkin waren, da in Wales auf seiner verwunschenen Farm. Er hatte eine Erstausgabe von Peter Pan von 1904. Für Sie wahrscheinlich toll, das dann auch in Händen zu halten, wenn man sich so intensiv mit einem Autor auseinandersetzt und sich auf Spurensuche macht.
Ja, kann ich nur sagen, es war einmalig, sowas zu sehen. Später habe ich über eine andere Schiene habe ich auch noch ein Original-Autogramm von James Matthew Barrie erstehen können.
Peter Pan war lange in Deutschland unbekannt, weil die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich durch die Weltkriege nicht so eng waren. Erich Kästner, den natürlich auch viele kennen und vor allen Dingen seine Kinderbücher, hat Peter Pan dann zu Beginn der 50er Jahre ins Deutsche übersetzt und damit ein Stück weit auch bekannter gemacht. Heute kennt ja viele Peter Pan durch die vielen Filme, die es auch gibt.
Erich Kästner hat ja bezeichnenderweise im Untertitel geschrieben, Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Und da ist schon die ganze Dramatik, die der kleine James Matthew Barrie, der war ja nur 1,50 groß, der wollte ja aufhören zu wachsen, weil er glaubte, dass er mehr oder weniger auch noch verantwortlich ist für den Tod seines Bruders, der ein sehr schöner Junge war und der von der Mutter sehr geliebt worden ist. Und in Peter Pan ist Mutterliebe, Jungenliebe, abgewiesene Liebe und Schwierigkeiten mit Frauen ist verwirbelt da drin. Und Peter Pan ist ein sehr kompliziertes Stück. Ist mehr oder weniger als Musical ja berühmt geworden und ja von allen geliebt. Aber in dem Theaterstück ist die ganze Dramatik, die sich in der Familie und wie Barrie damit umgegangen ist, die Liebe seiner Mutter zu bekommen, ist in diesem Theaterstück nur sehr wenig.
Bevor Sie Autor und Professor an der Universität in Luxemburg wurden, waren Sie viele Jahre lang begeisterter Grundschullehrer und später Schulleiter an der Bachschule in Neunkirchen. Eine Schule, damals schon mit Kindern aus mehr als 20 Nationen. Obwohl Sie seit vielen Jahren als Lehrer im Ruhestand in Pension sind, sagen Sie noch immer, ich liebe meinen Beruf. Warum?
Man ist permanent mit jungen Leuten zusammen, die Ideen haben, die Ansprüche haben und dann bleibt man jung. In der Zeit, in der ich an der Schule war, haben mich die Kinder jung gehalten und in der Zeit, in der ich in Luxemburg arbeite, haben mich die Studierenden jung gehalten.
Sie wollten als Lehrer auch immer Kinder und Jugendliche für das Lesen begeistern und das wollen Sie auch heute noch mit inzwischen 81 Jahren, wenn ich das sagen darf. Wie kann das gelingen, dass für Kinder und Jugendliche Lesen ja zur Lust und nicht zur Last wird?
Wenn man es nicht so macht, wie es PISA macht. PISA hat über 20 Jahre den Jugendlichen von 15 Jahren, das ist ja sehr spät, die Lust am Lesen ausgetrieben. Ich kann nur als Erwachsener, der sich gut auskennt, er muss nicht 1000 Bücher haben, aber man muss vielleicht 2 Bücher im Jahr selbst gelesen haben, und gemerkt haben, dass diese Bücher in einen eindringen beziehungsweise einem etwas sagt. Und wenn man das bei sich spürt und dann diese Bücher vorliest, dann liest man ganz anders vor, als ob man in der Schule steht, um das vorzulesen, was im Lesebuch steht.
Also was man lesen muss. So ein bisschen die Lesefreude und Neugier auf Bücher wecken, oder was meinen Sie?
Ich gebe ein einziges Beispiel. Es wäre nicht schlecht, wenn ein drittes, viertes Schuljahr jetzt in dieser Weihnachtszeit lesen könnte, Weihnachten mit Zwiebelchen. Weihnachten mit Zwiebelchen ist ein dünnes Buch von der Schwedin, die mittlerweile als die neue Astrid Lindgren bezeichnet wird, die heißt Frida Nilsson. Die hat nicht nur Weihnachten mit Zwiebelchen geschrieben, sondern noch andere, dickere Bücher. Aber ich empfehle es, weil man das erzählen kann und weil die Geschichte im Kern einer alleinerziehenden Mutter ist mit einem Jungen, der von den Kindern in der Klasse gemobbt wird. Wo ist denn dein Vater? Und in der Mitte der Geschichte fragt er seine Mutter, nachdem er von den Kindern dermaßen gemobbt worden ist, was ist denn mit meinem Vater? Kann ich mal nach Stockholm gehen, um meinen Vater zu suchen? Und dann sagt die Mutter die unglaubliche Antwort: Ich wollte nur dich, aber keinen Mann.
Also Geschichten vielleicht, wo sich Kinder auch wiedererkennen können. Sie haben auch ein Buch über Bilderbücher geschrieben, Anfänge, Bilderbücher als Sehen und Lesen heißt das, aber Sie sind selbst leidenschaftlicher Bilderbuchleser, auch mit 81 Jahren noch. Was begeistert Sie bis heute an Bilderbüchern und kann man sie dann ab und zu auch noch in der Kinderbuchabteilung finden?
Bilderbücher haben wenig Text und viele Bilder. Da ist man ruckizucki durch und findet irgendetwas. Ich mag die alten Bilderbuchmaler, also Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Anthony Braun oder Lisbeth Zwerger oder Queda Patschowska, die mit ihren Bilderbüchern genau die Sachen in Kindern anrühren, die Kinder letztendlich bewegen. Ich nehme ein Beispiel. Anthony Braun hat zum Beispiel vor vielen Jahren Gorilla geschrieben. Ist eine Geschichte von einem blonden Mädchen und einem Vater und sonst niemand. Und das Mädchen ist ziemlich allein und eines Nachts erscheint ein Gorilla und gibt ihr das, was sie an Wärme in ihrem Leben bis jetzt vermisst hat.
Also es geht um Einsamkeit. Wie viele Bilderbücher haben Sie zu Hause bei sich?
Mehr als 1000, sag ich mal.
Wahnsinn. Und da kommen immer noch neue dazu?
Ganz wenige aber jetzt.
Immer mehr Kinder und Jugendliche können schlecht lesen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Und vor allen Dingen, wie kann man das auch wieder ändern?
Man muss sich mehr um Kinder kümmern. Man muss für Kinder da sein. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich aus meinem Arbeitszimmerfenster rausgucke, sehe ich an einem Tag eine Frau mit einem Kinderwagen vorbeigehen. Kurze Zeit später trippelt ein Dreijähriger hinter ihr her, bleibt auf der Straße stehen, geht in die Hocke und schaut auf die Straße. Dann kommt die Mutter zurück, macht ihre Hand in den Rücken und schiebt ihn weiter. Das hat mich interessiert. Ich bin auf die Straße gegangen und habe geguckt, was der geguckt hat. Und es war ein Kanalschacht. Der Dreijährige ist an dem Kanalschacht stehen geblieben, hat in den Kanalschacht hineingeguckt und hat etwas gehört, ganz unten in dem Kanalschacht. Und seine Mutter ist zurückgekommen und drückt ihn von dieser Erfahrung weg. Warum hockt sie sich nicht in die Hocke und ist bei ihm und widmet ihm 90 Sekunden? Und vielleicht sagt sie etwas, nur etwas Kleines. Hörst du was? Oder ist da was? Damit fängt Sprache an. In dem Moment, in dem der sich runtergebeugt hat, hat er etwas gehört, er hat etwas gerochen, er hat etwas gesehen ins Dunkle hinein, geschmeckt hat er es noch nicht, aber er hat den Kanaldeckel wollen aufheben, denn er hat sich darauf abgestützt. Von den 5 Sinnen, von denen Leonardo da Vinci sagt, die man braucht, um zu Erkenntnisse, ohne die 5 Sinne, keine Erkenntnis, sagt er, hat dieser kleine Dreijährige 4 Sinne in die Waagschale geworfen, aber es gab keine Reaktion von Erwachsenen. Und genauso ist es in der Schule, wenn wir mit den Kindern lernen, dann müssen wir wissen, was die Kinder lernen möchten und uns die Zeit und die Geduld nehmen, um mit den Kindern in Ruhe etwas zu lernen. Und da sind die Handys überhaupt auf die Seite zu legen.
Ich höre raus, Sie sagen ein Stück weit auch, ja, die digitalen Medien, Handys, Tablets spielen da mit eine Rolle, dass Kinder schlechter lesen können. Und
absolut.
Wenn ja, warum?
Absolut. Es gab ja einen Artikel jetzt vor 8 Tagen in der Zeit, Tablet oder Tafel oder diese Diskussion, ob man dann sagt, eine Lehrerin, die Welt da draußen ist ja digital. Wenn ich so einen Schwachsinn höre. Die Welt da draußen muss mal erstmal von den Kindern erfahren werden. Und dazu brauchen sie Zeit und dazu brauchen sie ihre Sinne. Wenn ich im Handy ein Schneeglöckchen aufmache, dann rieche ich das nicht. Ich schmecke es nicht. Ich darf natürlich nicht in ein Schneeglöckchen hineinbeißen. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Und ich kann es nicht fühlen, wie dick oder dünn der Stiel oder der Stängel ist und wie viel Glöckchen es hat, ist alles im Handy nicht zu sehen. Das heißt, wenn ich auf Handy vertraue, habe ich eine sehr kümmerliche, um nicht zu sagen, armselige Sicht auf die Welt.
Aber was haben die Sinne, sagen wir mal, der Geruchssinn oder unsere Ohren damit zu tun, dass wir irgendwann gut lesen können? Wie beeinflussen die, wie Kinder oder wir lesen lernen?
Wenn ich die Welt erfahren habe, wenn ich von der Welt etwas weiß und ich komme beim Lesen auf das Wort Dreckspatzen und ich habe in meinem Leben bis dorthin schon erfahren, wie Vögel Spatzen heißen oder wie Dreck ist, dann kann ich ganz anders die Buchstaben aneinanderfügen, um letztendlich auf den Begriff zu kommen. Wer keine Begriffe hat, der kann noch so sehr mit Buchstaben rumfuhrwerken und die zusammenstoppeln, der wird nur Bruchstücke lesen können, nicht die Wirklichkeit. Es muss die Wirklichkeit erfasst werden, damit ich auch von der lesen kann.
Sie bilden bis heute angehende Lehrer an der Uni in Luxemburg aus. Los ging es ab 1989 erst an der Pädagogischen Hochschule und dann ab 2003, 2004 eben an der Universität. Was geben Sie bis heute jungen Lehrern mit, wie man ja Schülerinnen und Schüler begeistern kann fürs Lesen?
Meg Rossoff, die große Jugendbuchschriftstellerin aus England, hat mal in einer Rede vor Abiturienten gesagt: Was für ein Leben habt ihr? Ihr habt nur ein Leben. Aber ich habe schon 1000 Leben gelebt. Da war es ganz still im Saal. Und dann hat sie einige Beispiele gebracht, indem sie von Büchern erzählt hat, die ihr in ihrem Leben weitergeholfen haben. Wenn man in das eigene Leben hineinschaut, ist das doch sehr armselig oder sehr dürftig. Das ist zu wenig zum Leben. Und viele Leben erlebe ich, indem ich davon lese. Innerhalb von 2 Stunden oder innerhalb von 1 Stunde bei Weihnachten mit Zwiebelchen hat man ein ganzes Leben mitbekommen und das, was die Mutter dem Zwiebelchen gesagt hat und das, was das Zwiebelchen gedacht hat, ist wesentlich für die Gestaltung des eigenen Lebens gewesen. Und das macht eigentlich Lesen aus. Es heißt für Lehrer, dass man im Jahr ein neues Buch sich aneignet, das sucht und das von innen heraus den Kindern vorliest. Vorlesen ist im Grunde genommen ein in sich hineinlesen. Vorlesen hat nichts, so wie am bundesweiten Vorlesetag Politiker rausschwirren, in die Gegend gehen und mit Kapriolen und Faxen und Gesten und Augenrollen und so weiter auf sich aufmerksam machen. Das ist Lesen nicht. Im Grunde genommen müssten diejenigen, die lesen, hinter die Kinder gehen, dass die nicht gesehen werden, als sie nicht gesehen werden. Denn Lesen ist Wiederherstellung der lebendigen Wirklichkeit. Und dazu brauche ich keine Faxen zu machen und keine Gesten zu machen, sondern das, was ich aus meinem Mund entlasse, läuft in die Ohrmuscheln der Kinder rein und die sind dann in ihrem Gehirn am Aufbauen dieser Geschichten.
Also Freude wecken und dann eben auch ja die Neugierde wecken auf die Bücher. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Wo kommt Ihre Neugierde und Lust auf Bücher her?
Das ist bei mir aus einer Einsamkeit gekommen. Ich bin ein Einzelkind gewesen. Andere Zerstreuungen hatte ich nicht. Gott sei Dank hat meine Mutter Bücher gekauft und mir die hingelegt. Und dann war ich mit den Büchern alleine, mit Fenimore Cooper, Wildtöter, Ukas, der letzte Mohikaner, die Ansiedler, die Prärie. Und ich habe mit Begeisterung von Klos. Frühling im Försterhaus, Sommer im Försterhaus, Winter im Försterhaus, Herbst im Försterhaus. Horst wird Förster gelesen.
Also die Bücher haben Ihnen geholfen, mit der Einsamkeit klarzukommen. Ihr Vater ist im Krieg gestorben, ist in Rumänien gefallen und Sie sind nach dem Krieg mit der Mutter in Saarland gekommen. Sie sind im Weserbergland geboren und da haben Bücher geholfen, klarzukommen mit dieser Einsamkeit im Nachkriegsdeutschland.
Es haben mir nur Bücher geholfen, damit zurechtzukommen. Und dann Lust auf weitere abenteuerliche Bücher, ähnlich James Fenimore Cooper geschrieben hat. Alles, was im 19. Jahrhundert von den Großen geschrieben worden ist. Also Alice im Wunderland habe ich lange Zeit nicht gelesen, ist ja zu kompliziert. Charles Dickens gelesen, Puh, der Bär gelesen und natürlich die Schatzinsel gelesen.
Da sind wir wieder bei Stevenson. Wenn wir zurückkommen zu Ihrer Stevenson-Biografie, die Arbeit daran ist nicht zu Ende, noch nicht zu Ende. Zwei Bände sind schon erschienen, ein dritter soll noch dazukommen. Sie haben ja verraten, die Arbeit daran ist schon fertig. Was gibt's noch zu erzählen im dritten Band, ganz kurz?
Das sind seine letzten 4 Jahre, 1890 bis 94. Und da bin ich der Überzeugung, dass er da seine besten Werke geschrieben hat. Ganz besonders empfehle ich, wenn Sie kein Buch lesen und wenn Sie sagen, die Schatzinsel ist was für Jugendliche, lesen Sie Die Ebbe. Da werden Sie drei Menschen, die Schweine sind, und einen Missionar, der das Oberschwein ist, kennenlernen. Und da wird Ihnen aufsteigen, dass die ganze Kolonialisierung, die betrieben worden ist in der Südsee, darin versteckt ist.
Also ist er jetzt auch bald Zeit zum Lesen und überhaupt bei dem dunklen, trüben Wetter auch eine gute Zeit zum Lesen. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen über Stevenson und Kinderbücher und die Begeisterung fürs Lesen mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.